Ja, 5 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und demnach auch 5 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus in Deutschland wurde am 24. März vor genau 70 Jahren die Akademie der Künste in Ost-Berlin gegründet. Wenn wir zunächst mal auf diesen Anfangsmoment blicken, beziehungsweise auf den Vorlauf, wie kam es denn dazu, beziehungsweise wer war denn an diesem Neubeginn maßgeblich beteiligt und welches Ziel vor allem wurde mit der Gründung dieser Kunstakademie der DDR verfolgt?
Also um genau zu sein, hieß die Akademie Deutsche Akademie der Künste, die am 24. März 1950 gegründet wurde. Und da steckt natürlich auch schon ein Stück Programm drin, der gesamtdeutsche Auftrag. Nach 1945 gab es verschiedene Initiativen, die alte preußische Akademie wiederzubeleben oder eine Neugründung zu wagen. Einmal aus dem Mitgliederkreis schon 45 versuchte im Ende 45 der erste ständige Sekretär der ehemaligen preußischen Akademie alle Mitglieder um sich zu scharen, die noch lebten und eine Neubegründung durchzuführen. Das scheiterte aber daran, dass die nationalsozialistisch belasteten Mitglieder nicht einfach ausgeschlossen werden konnten laut Statut. Das war der eine Versuch. Und dann kam der zweite Versuch, der dann 1950 in der Gründung der Deutschen Akademie der Künste mündete. Das war erst einmal Versuch seitens des Berliner Magistrats, zusammen mit der Kulturverwaltung in der sowjetischen Zone ehemalige Mitglieder, aber vor allem Remigranten, Künstler und Künstlerinnen, die vor den Nazis geflohen waren und wieder zurückgekehrt waren nach Deutschland, zusammenzubringen, um mit ihnen über eine neue Kunstakademie zu reden. Und diese Kunstakademie sollte dezidiert gesamtdeutsch sein. Sie sollte an die positiven Tendenzen der preußischen Akademie vor 1933 anknüpfen. Und sie sollte auch so etwas wie eine symbolische Wiedergutmachung sein für die Untaten des Nationalsozialismus. Zeichen dafür war, dass man Heinrich Mann als ersten Präsidenten gewinnen wollte. Er starb dann, bevor er das Amt antreten konnte, und sein Bruder Thomas als Ehrenmitglied für diese Akademie. Der Entwicklungsprozess wurde aber bedeckt durch den Kalten Krieg und die deutsche Spaltung, sodass aus dem Gemeinschaftsprojekt dann hinterher das Projekt einer Akademie in Ost-Berlin wurde und in West-Berlin es ein Konkurrenzprojekt gegeben hat, das 1954 in der Gründung der West-Berliner Akademie gipfelte und wo der erste Präsident Hans Scharoun sagte, das wäre die Antithese zur Ost-Berliner Akademie.
Ja, die Deutsche Akademie der Künste in der DDR, die deckte ja ganz unterschiedliche Bereiche der Kunst ab. Da waren dabei Sprache und Literatur, Musik, bildende Kunst, auch darstellende Kunst wurde unter dem Dach der Akademie da versammelt. Wie wurde in den verschiedenen Bereichen denn das Erlebte reflektiert? Sie haben ja gerade angesprochen, dass viele Gründungsmitglieder auch Remigranten waren. Und vielleicht können Sie ein paar Beispiele dafür nennen, inwiefern die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, vielleicht auch mit dem, was immer noch davon existierte, zur Zeit der Gründung, nämlich 1950, Teil der zeitgenössischen Kunstproduktion in diesen unterschiedlichen Disziplinen waren.
Antifaschismus war ja ein wesentlicher Teil der Erinnerungskultur der DDR, die den Staat politisch legitimieren sollte. Die DDR verstand sich als Nachfolgerin des antifaschistischen Widerstandskampfs der KPD, als neues, besseres Deutschland oder als Gegenentwurf zur Bundesrepublik. Und diese Doktrin, könnte man sagen, sozusagen, die zur DNA der DDR gehörte, wirkte sich natürlich auf die Kulturpolitik und auch auf die Akademie der Künste aus. Im Bereich der Mitgliederauswahl, ich sprach schon davon, dass es ein großer Anteil von Remigranten waren, aber auch in dem Kunstbegriff der Parteioberen, der sich an den sozialistischen Realismus der Sowjetunion orientierte. Und da gab es durchaus Konfliktsituationen, wie der antifaschistische Kampf in der Kunst dargestellt werden sollte. Ein ganz berühmtes und bekanntes Beispiel ist die Auseinandersetzung um das Buchenwald-Denkmal von Fritz Krämer, dem Bildhauer und ADK-Mitglied in der bildenden Kunst. Er hielt 1951 den ersten Preis innerhalb der Neugestaltung des ehemaligen KZ-Geländes für eine Figurengruppe. Und das war ein Entwurf von 8 Figuren, die als Sinnbild des DDR-Antifaschismus gestaltet wurden. Sie waren ebenbürtig, standen ebenbürtig nebeneinander, kein Häftling war herausgehoben, keiner war besonders gekennzeichnet, sie kämpften gegen einen unsichtbaren Feind. Und dieser erste Entwurf geriet bald in heftige Kritik der SED und Parteioberen, weil er nicht der Doktrin des sozialistischen Realismus entsprechend gestaltet war. Er war zu wenig optimistisch, zu wenig siegesgewiss. Auch die Führungsrolle der KPD war nicht genau dargestellt. Die Sowjetunion kam nicht vor. Und es entwickelte sich eine lange politische Auseinandersetzung um diesen Entwurf. Krämer hat zwischen 1952 und 1954 das Ganze mehrmals überarbeitet. Es gab 3 Entwurfsfassungen der Plastik. Er gestaltete 42 Einzelfiguren, bis die dritte Fassung dann schließlich realisiert wurde. Ein, finde ich, sehr anschauliches Beispiel dafür, wie die persönliche, die individuelle Künstlerauffassung mit dem politischen Anspruch, dem antifaschistischen politischen Anspruch der Partei kollidierte.
Ja, dieses Spannungsverhältnis, das würde ich gerne ja weiter in Betracht nehmen, einfach weil das sich ja dermaßen aufdrängt, wenn man sich Kunst in der DDR ansieht, diese Beziehung zwischen, Sie haben es gerade angesprochen, politischer Ideologie einerseits und dem Begriff der freien Kunst andererseits, ist, finde ich, höchst interessant. Im Statut der Akademie der Künste von 1978, also wir sprechen nach wie vor über die der DDR, da hieß es, Zitat, die Akademie der Künste hilft mit der Entwicklung und Verbreitung einer parteilichen und volksverbundenen Kunst des sozialistischen Realismus, die zur Bildung sozialistischer Persönlichkeiten beiträgt, einer Kunst, die das geistige Leben des Volkes bereichert und als Bestandteil der kulturvollen Lebensweise im Sozialismus wirkt und so weiter und so fort. Vor diesem Hintergrund dieses Auszugs, wie frei war denn die Kunst und die Kulturschaffenden, die im Rahmen der Akademie der Künste gefördert wurden in ihren Anfängen, also und vielleicht auch tatsächlich nicht nur in ihren Anfängen, sondern dann im Fortgang der Geschichte. Sie sprachen jetzt gerade Krämer an und die Diskussion um das Buchenwald-Denkmal, aber vielleicht können Sie noch mal auf diesen Begriff der freien Kunst eingehen und darstellen, wo es denn noch weitere Brüche gab in der Geschichte der Akademie der Künste in Ost-Berlin, was eben diese Diskussion um die Freiheit der Kunst angeht.
Also ich würde sagen, in der Anfangszeit hatte die Akademie schon eine maßgebliche Rolle beim kulturellen Aufbau der DDR. Es ging um die Erneuerung der deutschen Kunst und Kultur und das Wirken über die Grenzen hinaus. Und da entwickelten sich aus der Akademie heraus doch Initiativen. Aber dieser Spielraum wurde schon in den 50er Jahren immer stärker konterkariert. Der Freiraum der Akademiker selbst zu agieren und zu handeln, wurde beschnitten. Einmal durch die Besetzung wichtiger Posten mit SED-Mitgliedern. Der erste Präsident, nachdem Heinrich Mann sein Amt nicht antreten konnte, war Arnold Zweig, parteilos, ein sehr bürgerlicher, freiheitlich denkender Schriftsteller, der seine Mitglieder im Denken nicht einengen wollte und schnell mit der Partei in Konflikt geriet und 1953 zum Rücktritt gedrängt wurde. Er wurde ersetzt durch Johannes Erbecher, den späteren Kulturminister, der Kulturminister der DDR. Und somit wurde schon nach außen hin deutlich, dass die SED den Leitungsposten der Akademie der Künste besetzt hatte. Aber es gab, Sie fragten nach Beispielen für Reibungspunkte, wo der Freiraum der Künstler eingeengt wurde. Es gab eine Vielfalt von Beispielen, wo Kritik an Kunstwerken von Akademiemitgliedern oder an Ausstellungen der Akademie geübt wurde. Da war die Barlach-Ausstellung 1950/51, die unter den Formalismusverdacht fiel. Da war die Aufführung von Paul Dessaus Oper Verhör des Lucullus in der Staatsoper. Auch die wurde als formalistisch betrachtet und erst einmal verhindert. Erst nach Nacharbeiten konnte sie dann in der Öffentlichkeit aufgeführt wurde. Und da gab es noch eine Reihe anderer Beispiele, wo Kunstproduktion durch staatliche Kritik entweder verboten oder reglementiert und verändert werden musste.
1993 vereinigten sich die Akademie der Künste in Ost und West. Und wir alle wissen, dass die DDR als Unrechtsstaat in die Geschichtsbücher maßgeblich einging und sowohl ökonomisch als auch politisch die neuen Bundesländer den alten angeglichen wurden. Wie steht's denn um das Kulturelle bzw. Künstlerische bezogen auf die ADK? Also welchen Stellenwert hat denn die Akademie der Künste der DDR auch heute noch für die fusionierte ADK?
Im Alltagsleben spielt das mehr als 25 Jahre nach der Vereinigung der Akademien eher eine untergeordnete Rolle. Zumindest tritt es nicht in den Diskussionen so offen zutage. Aber natürlich prägen Sozialisation und Erfahrung gerade der älteren Mitglieder, die aus der Ost- oder Westakademie stammen und heute noch Mitglied sind, das Denken und Fühlen. Das ist gerade im letzten Jahr deutlich geworden, als der 30. Jahrestag des Mauerfalls und der Friedlichen Revolution begangen wurde und das Thema natürlich heftig in der Mitgliederversammlung diskutiert wurde und klar wurde, dass hier die Befindlichkeiten zwischen Ost und West sehr unterschiedlich sind.